Du hörst den Rechtsstandpunkt-Podcast. Den Podcast über das Erlebnis Unternehmensrecht. Hier geht es um Unternehmensrecht und Unternehmertum.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rechtsstandpunkt-Podcasts. Das ist der Podcast für Unternehmertum und Unternehmensrecht. Mein Name ist Bernd Trappmeier und heute habe ich wieder einen Gast bei mir im Rechtsstandpunkt-Podcast zum Interview, nämlich Karl-Heinz Siegert. Karl-Heinz ist Unternehmensberater und er ist auf die Nachfolgeberatung spezialisiert. Das heißt, unser heutiges Thema wird sich sehr massiv mit der Unternehmensnachfolge beschäftigen. Ein Bereich, wo unsere Hörerinnen wissen, dass er mir selbst sehr am Herzen liegt und daher freue ich mich schon sehr auf das Gespräch. Der Karl-Heinz hat auf der Wirtschaftsuniversität in Wien studiert. Er ist zertifizierter Management Consultant, also CMC. Sein Spezialgebiet umfasst die Entwicklung vom Führungskräftenachwuchs, aber auch Firmen- und Unternehmensstrategien und Organisationsentwicklung. Nach seiner unselbstständigen Tätigkeit hat der Karl-Heinz die Nachfolgewerkstatt gegründet und mit dieser unterstützt er Unternehmer dabei, ihre Betriebsnachfolge rechtzeitig zu planen, damit sie eben dann erfolgreich einen Betrieb übergeben können. Er hat eine Mission und die lautet, gemeinsam mit dem Unternehmer das Fundament für die Zukunft seines Unternehmens zu erarbeiten, um das Lebenswerk des Unternehmers in gute Hände zu legen. Seine persönliche Motivation für die Unternehmensnachfolge stammt aus seiner eigenen familiären Erfahrung, nämlich konnte der elterliche Familienbetrieb eben wegen der nicht geplanten Nachfolge letztendlich nicht fortgeführt werden, was ihm bis heute wehtut. Diese Erfahrung hat ihn dazu bewogen, andere Unternehmer bei der geordneten Übergabe ihres Lebenswerks zu unterstützen. Karl-Heinz ist aber nicht nur Unternehmensberater, er ist auch ein gefragter Speaker zum Thema Unternehmensnachfolge und Autor des Buches Der Weg der erfolgreichen Unternehmensnachfolge, die Kunst, ein verkaufbares Unternehmen zu schaffen. Ich freue mich schon sehr auf ein sehr spannendes Gespräch. Lieber Karl-Heinz, schön, dass du da bist.
Ja, herzlich willkommen und danke für die Einladung und die einleitenden schönen Worte. Danke.
Naja, das ist ja, ich habe nur gesagt, was du gemacht hast. Also, da habe ich ja nichts dazugefügt. Mhm. Lieber Karl-Heinz, ich habe hier für meine Gäste so ein kleines Kartendeck und Aha. Das mische ich jetzt einmal. Ja, hoppla, fällt mir gleich eine runter. Das mische ich jetzt einmal und kannst dir dann eine Karte aussuchen, Damit du dich hier wohlfühlst, ja, bei mir im Interview. Such dir einfach irgendwas aus und Das soll uns vielleicht durchs Interview führen.
Das passt
zu
deinen vielen Farben.
Ja, okay, was steht da?
Da steht drauf, dein Wert als Mensch wird nicht an deiner Produktivität gemessen.
Ja, sehr gut. Ich habe mir natürlich das genommen mit der Kaffeetasse drauf. Da steht, Das Glück des Augenblicks lässt sich auf später nicht verschieben. Das ist richtig. Dann nehme ich gleich einmal einen Schluck Kaffee.
Solange er noch schön warm ist, schließe ich mich an.
Genau. Und Karl-Heinz, wir legen los. Du hast ja, wie wir einleitend gehört haben, eine beeindruckende Karriere hinter dir im unselbstständigen Bereich mit Stationen als Geschäftsführer. Du warst Vertriebsleiter eines großen Unternehmens, aber du bist jetzt auch schon seit mehr als einem Jahrzehnt selbstständig. Was hat dich eigentlich zu Anfang an bewogen, nach einer doch tollen Karriere als Geschäftsführer dann dich selbstständig zu machen?
Ja, ich glaube, da sind mehrere Dinge zusammengekommen. Einerseits die Tatsache, dass natürlich auch mein Lebensalter an einem gewissen Zeitpunkt erreicht hat. Das war knapp vor 50.
Ja.
Und in mir so der innere Wunsch irgendwo immer da war, so was Eigenes zu machen. Und letztlich die eigenen Wünsche oder die eigenen Motive irgendwo auch in meiner Berufslaufbahn zu realisieren. Das Zweite war für mich doch die Erkenntnis, dass du im Managementbereich doch nicht alle Entscheidungen irgendwo in die Richtung treiben kannst, die du auch gerne möchtest, Die du für richtig hältst, die du für langfristig richtig hältst. Ja. Du hast immer einen Eigentümer gegenüber, der seine eigenen Interessen hat. Und letztlich war mir ein Anliegen, auch mein Wissen dann weiterzugeben, weil ich auch in meinem Freundeskreis Unternehmer und Selbstständige kenne, die ich sage mal, auch irgendwo anstehen und ganz froh sind, wenn sie einmal eine zweite Meinung und eine Perspektive von außen haben. So habe ich auch gestartet, also so als Geschäftsführer, Coach, als Geschäftsführer, Berater. Und es hat sich dann herausgestellt, dass also dieses Thema was mache ich denn mit der Firma, wenn ich in Pension gehe? Das ist immer stärker geworden und so ist eigentlich dann relativ rasch dieses Nachfolgewerkstatt-Thema gekommen.
Okay, jetzt warst du ja Geschäftsführer und auch Vertriebsleiter in größeren Unternehmen. Du hast namhafte Betriebe auch, berätst aber jetzt eher kleinere, mittelständische Unternehmen. Gibt es da einen Unterschied oder musst du da irgendwas anders machen bei deinen jetzigen Kunden?
Ich glaube, es gibt einen massiven Unterschied. Ja. Erstens ist die Entscheidung für den Mittelstand und für kleinere, mittlere Unternehmen zu arbeiten, schon aus meiner Erfahrung gekommen. Es war zwar das Erlebnis, in diesem Großkonzern zu sein und zu erleben, wie mächtig allein die Finanzmacht, die Marktmacht oder sowas sein kann. Das war eine sehr spannende Geschichte. Allerdings die Mühlen, die dort drinnen mahlen und die Politik, die im Hintergrund läuft, das war etwas, was mich wirklich nicht angesprochen hat.
Ja.
Und du bist sehr oft in der Situation, also wenn du es auch als externer Consultant bei einer größeren Firma bist, du bist nicht wirklich am Entscheidungsdreher so nah dran, dass du sofort was bewirken kannst oder das Richtige bewirken kannst. Beim Mittelstand ist es anders, da berührt der Schmerz, der da entsteht, der berührt den Inhaber selber. Ja. Und dann, wenn er mal die Entscheidung getroffen hat, dass sich was ändern muss, dann wird auch in der Regel sofort umgesetzt. Dann heißt es Handschlag, fangen wir an. Ja. Und das ist das, was mich im Mittelstand, als ich Geschäftsführer war, war ich doch im Betrieb zwischen 50 und 200 Leuten von der Mitarbeiterzahl her. Und das, was ich im Mittelstand angesprochen hat. Deswegen heute die Beratungsleistung für den Mittelstand, weil ich dort einfach mich am besten aufgehoben fühle.
Ja, ja. Naja, das kann ich nachvollziehen. Das ist ja auch meine Zielgruppe.
Ja.
Karl-Heinz, du hast, oder wir haben es eingangs gehört, dass der Verlust des elterlichen Betriebs oder die gescheiterte Betriebsnachfolge, diese Erfahrung, die du damit gemacht hast, dich stark geprägt hat. Und eigentlich solltest du ja den Betrieb einmal übernehmen, glaube ich, ist dann aber nicht dazu gekommen. Wie war das? Was ist da passiert? Was ist schiefgelaufen? Was waren die Lehren, die du für dich persönlich gezogen hast?
Das war eine, im Nachhinein betrachtet einerseits spannend, aber natürlich auch eine schmerzhafte Erfahrung. Es sind mehrere Dinge passiert. Ich war der logische Hofnachfolger als einziger Sohn, wir haben mehrere Kinder.
Das war landwirtschaftlicher
Betrieb. Betrieb, gar nicht so klein. Also wir hatten in der besten Zeit schon 60 und 80 Stück Rinder und Milchwirtschaft und Fleischproduktion etc.
Ja.
Aber klassische Landwirtschaft. Das heißt also viel Fläche, je mehr Fläche, desto besser, je mehr Kilo, desto besser, je mehr Milch, desto besser. Und meine Eltern hatten die Idee, zu Recht, er soll sich für diese Aufgabe bestmöglich vorbereiten und haben mich in eine Schule geschickt, das war damals die HBL Raumberg, eine der führenden Landwirtschaftsschulen überhaupt. Naja, und ich bin dann mit dem Rüstzug rausgekommen, industrielle Landwirtschaft ist vorbei und jetzt ist Bio und ab Hofverkauf und Veredelung und Unternehmer werden. Also aus diesem Rad auszusteigen, weil du als normaler Bauer in Wirklichkeit keine unternehmerischen Freiheiten hast. Mhm. Du kannst dich nur in dem System einfügen oder nicht. Und letztlich sind da diese zwei Philosophien aufeinander geprallt. Also meinem Vater auch gesagt, wenn, dann so.
Ja.
Und mein Vater hat gesagt, ja, so ganz sicher nicht.
Also okay.
Die Kurzversion. Ja. Dazu kam natürlich ein zu geringer Altersunterschied, aber das wäre überbrückbar gewesen, wenn man das von der Philosophie hätte machen können. Und meine Entscheidung war dann klar zu sagen, okay, ich mache mal ein Studium und bereite mich auf eine Berufslaufbahn vor. Wer weiß, was in 10 Jahren ist.
Ja.
Und das ist halt leider, sehr böse geendet, weil ich eines Tages einen Anruf von unserer Hausbank bekommen und gesagt, Herr Brentner, wir sollten uns einmal zusammensetzen gemeinsam, weil da ist was im Argen.
Und die haben dich angerufen.
Die haben mich angerufen, ja.
Aber du warst nicht der Bankkunde, oder? Das war schon dein Bild.
Ich war nicht der Bankkunde, aber das hatte durchaus auch persönliche Gründe.
Ja.
Und es hat sich dann gezeigt, dass einfach wirklich Not am Mann war und das sofort, also in der Wirtschaft würde man sagen, man muss restrukturieren, Assets abverkaufen und das Überleben halt so gut als möglich sichern. Das habe ich dann auch gemacht, aber das war eben alles andere als schmerzlos. Und ich sage einmal, diesen Schmerz dann vielleicht ein Unternehmen zu schließen, vielleicht nach 2, 3 Generationen oder sowas, das ist schon ein wirklich reelles Thema. Und wer das nicht glaubt, dem gebe ich die Telefonnummer meines Vaters, der wird ihm das bestätigen. Also das ist etwas, was uns natürlich auch geprägt hat. Und das ist natürlich schade, weil Werte, echte Werte vernichtet werden. Ja, die, die sind heute bei der Bank oder die sind beim Nachbarn, der einen Teil gekauft hat, aber eben nicht mehr in der Familie.
Ja. Das ist ja etwas, das passiert ja fast täglich, kann man sagen. Ist ja, ja leider, oder wenn man es aus deiner Sicht sehen will, vielleicht zum Glück, aber leider kein Einzelschicksal von euch. Also ganz, ganz viele Unternehmer erleiden dasselbe, wenn es um die Betriebsnachfolge innerfamiliär geht, dass auf der einen Seite hier die Elterngeneration ist, die sich auch nicht reinreden lassen will, wie das Unternehmen zu führen ist, weil die sagen, wir haben es immer so geführt, warum soll man es jetzt anders machen? Die junge Generation hat was anderes gelernt, lebt einfach auch in einer anderen Welt, will hier auch eigene Ideen umsetzen, da prallen zwei Welten aufeinander. Und dann natürlich auch etwas, was man immer wieder sieht, der Betrieb ist jetzt mal von der Elterngeneration, ich will jetzt nicht sagen ausgeblutet, aber wirtschaftlich oft nicht mehr so stark, wie er vielleicht ein, zwei Jahrzehnte vorher war, wie die Elterngeneration noch selber stark im Betrieb war. Da gibt es dann oft Innovationsrückstau, Investitionsrückstau und derartige Dinge, die dann die junge Generation gar nicht mehr stemmen kann, selbst wenn sie will.
Ja, eindeutig. Ja. Eindeutig. Und das mit dem Wollen ist schon eine absolut berechtigte Sache, denn als ich vor 30 Jahren gesagt habe, ich übernehme den Hof nicht, war ich ein Einzelfall, also einer unter 100 vielleicht. Meistens sind die nicht gefragt worden, denn also da mach mal. Und so aus guter Erziehung haben auch viele nicht unbedingt Nein gesagt, auch wenn sie es innerlich vielleicht gespürt hätten. Und heute ist es aber so, dass das schon sehr ausgeprägt ist, dass die junge Generation einfach ihren Weg gehen möchte und dass, wenn sie den Betrieb übernehmen, das eine bewusste Entscheidung ist. Und das wird immer weniger der Fall. Also wir haben ja heute schon jeden zweiten Betrieb, der nicht mehr in der Familie weitergeht. Richtig. Und das wird nicht besser.
Das sieht man, der Trend geht ganz eindeutig zur familienexternen Betriebsnachfolge, weil einfach die Kinder das nicht mehr machen wollen, was sie bei den Eltern gesehen haben. Vielleicht auch gerade deswegen, weil sie es gesehen haben, was die Eltern da alles hineinstecken.
Durchaus.
Und sagen, das will ich mit Sicherheit für mich selbst und für meine Familie nicht.
Ja.
Auch verschiedene Entbehrungen und so weiter.
Ja, da ist schon, muss ich sagen, die Mitverantwortung bei den heutigen Unternehmern und Selbstständigen, die natürlich, wenn sie jetzt da eine über Jahre permanente Überlastung, ich sage mal, eingehen, um das Unternehmen zu halten, zu retten, dann spürt das natürlich die Familie. Ja, da gibt es Feste, die ausgelassen werden und ganz wenig Freizeit
Urlaube, die oder nicht sowas. Gemacht werden.
Urlaube, die nicht gemacht werden. Ja. Und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt die positive Vorbildrolle, wo sich dann ein Junge sagt, naja, Moment einmal, wir haben heute so Schlagworte wie Work-Life-Balance und so weiter. Also das ist natürlich eine Frage.
Das ja auch schon tatsächlich eine Tendenz ist, die schon länger ist. Also da brauchen wir jetzt nicht über die Work-Life-Balance sprechen. Das war davor auch schon so, wo die junge Generation gesagt hat, das ist nicht mehr das, wie wir.
Und du hast heute natürlich, das merke ich schon aus meinen Kundengesprächen sehr häufig, wir haben es ja mit einer Generation der Erben auch zu tun. Ja. Ja, oft ist der Nachfolger, der hatte schon von der Oma, von der Tante oder von sonst schon ein Haus geerbt. Und das heißt, dass die Lebensumstände ergeben auch nicht mehr so diese Notwendigkeit zu sagen, ich muss mich da in die Unternehmerrolle hineinstürzen.
Ja. Okay, ich glaube, über diese Themen werden wir noch tiefer eintauchen. Mhm. Jetzt noch mal ein bisschen was zu dir persönlich auch. Du sagst über dich selbst, das habe ich auf deiner Webseite gelesen, eben deine Mission ist es, Unternehmern bei der Betriebsnachfolge eine zuverlässige, mutige und klare Lösung zu bieten. Was bedeutet das? Wie kann ich mir als Kunde eine Zusammenarbeit mit dir vorstellen?
Na, das ist in Summe die Frage aller Fragen und die alle ganz am Anfang sofort interessiert. Ja, was bekomme ich in der Zusammenarbeit mit dir? Es geht in Wirklichkeit darum, einerseits zu erkennen oder sich auf den Fall vorzubereiten, dass die Kinder, so sie vorhanden sind, einmal den Betrieb nicht übernehmen. Mhm. Sehr oft haben die Inhaber noch zumindest die Hoffnung, dass es so sein wird. Mhm. Und das ist einmal am Anfang, ist meine Empfehlung, bereiten wir uns auf den Fall vor. Wenn es anders ist, können wir andere Dinge machen. Mutig im Sinne von, dass der Unternehmer auch oder der Inhaber eines kleineren Betriebes sich auf eine andere Sicht des Unternehmenslebens vorbereitet oder Unternehmerlebens vorbereitet. Heute ist es ja oft genau die Schaltstelle, die Zentrale, um die sich alles dreht. Ja. Er ist der Netzwerker, er ist ja. der die Aufträge reinholt, er leitet die Baustellen.
Ja, ja.
Wenn
und er ist gleichzeitig
brennt,
der Flaschenhals für alles.
Und der Flaschenhals für alles.
Ja, ja, das heißt, klassische Selbstständige, genau. Der im Unternehmen arbeitet und nicht am genau. Unternehmen. Das ist ja etwas, das wir bei uns im Podcast ja eigentlich in fast jeder Episode
ja.
haben.
Und es ist ein Thema, ja, weil man darf nicht vergessen, also das ist auch mein Erlebnis, ich rede jetzt von dem meist ausgeprägten Fall im Unternehmerleben,
ja.
die viele identifizieren sich
ja.
selbst mit dem Unternehmen.
Ja.
Ja? Und dadurch haben sie in Wirklichkeit nicht den klaren Blick zu sagen, Moment einmal, es gibt vielleicht, ich sollte einen Hut tragen als Unternehmer,
ja.
also als Inhaber dieser Firma. Ich sollte einen Hut tragen als Geschäftsführer, also Manager dieses Unternehmens. Und ich sollte vielleicht auch einen Hut tragen für mich selbst, für meine Familie, um das ausgeglichen zu handhaben. Und einer der, wo es geht um Klarheit und natürlich Mut, ist die Frage, wie kann ich mich, provokant gesagt, vom Unternehmen, oder umgekehrt, wie kann ich das Unternehmen von mir losgelöst betrachten? Was muss passieren, dass ich vielleicht in 3 Jahren so weit bin? Deswegen rede ich oft von einer Mindestzeit von 3 Jahren, dass ich so weit bin, dass das Unternehmen sich verselbstständigt im Sinne von, dass eine Struktur da ist, dass zuverlässige Stellvertreter da sind, dass ich vielleicht es dann wirklich schaffe, einmal 3 Wochen auf Urlaub zu fahren, ohne ein Mail anzuschauen, ohne vom Handy gestört zu werden. Wenn das der Fall ist, dann habe ich ein Unternehmen, und das sind die wichtigsten Voraussetzungen, dass ich auch zu einem guten Wert verkaufen kann.
Ja.
Weil ein potenzieller Käufer sieht das ja.
Ja. Ja.
Ist das Unternehmen sehr stark inhaberabhängig, dann ist es gefährdet im Sinne von nicht verkäuflich oder von riskant im Sinne der Übernahme.
Ja. Ja, Michael Gerber drückt das ja auch, also amerikanischer Unternehmensberater, der drückt das ja auch entsprechend aus. Er sagt, ein Unternehmen, das vom Unternehmer abhängig ist, ist in Wahrheit kein Unternehmen, sondern ein Arbeitsplatz.
Ja.
Und kein Mensch kauft einen Arbeitsplatz.
Ja, stimmt. Also den Satz habe ich aus deinem Podcast schon entnommen. Ja, aber kann ich nur unterschreiben, hundertprozentig.
Ja. Ja.
Das erlebe ich ganz oft, weil ich Unternehmer kenne, also die auf Expansionstour sind und sagen, okay, ich würde mal gerne, sagen wir, Handwerksbetriebe rund um Wien kaufen. Ich bin eine Baufirma, weil ich natürlich einen Zugang zum Markt bekomme. Ich kann Querverbindungen schaffen, ich kann meine Aufträge dort deponieren. Die Kunden, die dort existieren, können zu mir kommen. Mhm. Und die ganz klar sagen, bring mir bitte aber nur eine Firma, wo der Geschäftsleiter da ist.
Ja.
Ja, weil ich kaufe mir keine Arbeit.
Ja.
Ich will ein Unternehmen kaufen. Und die meisten sagen dann auch, okay, ich will eine qualifizierte Mehrheit haben, also mehr als 50%, was immer, aber die wollen sich vielleicht mit dem Geschäftsführer dann und Inhaber oder Mitinhaber noch einmal im Monat zusammensetzen und über Strategien und Zusammenarbeit sprechen, aber sie wollen nicht die Arbeit an sich am Hut haben.
Genau. Und das sollte man eigentlich im Vorfeld schon selber für sein eigenes Unternehmen machen, weil dann macht es ja auch viel mehr Spaß, selbst das eigene Unternehmen zu haben. Dein Buch hat ja auch das Zitat von Keith Cunningham, schaffe ein Unternehmen, das du jederzeit verkaufen, aber für immer behalten kannst. Das spricht ja eigentlich genau das aus.
Genau. Ja.
Jetzt sagst du, Unternehmer warten viel zu lang mit der Unternehmensnachfolge.
Eindeutig.
Sehe ich auch so, ja, auch in meiner Praxis, wenn die Unternehmer zu mir kommen und ihr Unternehmen verkaufen wollen, dann sehe ich, dass sie schon viel, viel früher hätten kommen müssen oder etwas tun hätten müssen, schon viel früher in die Wege leiten müssen und dass es jetzt offenbar nicht mehr so schnell gehen kann, wie sie es vielleicht gerne hätten, weil sie jetzt plötzlich verkaufen wollen oder müssen.
Mhm.
Woran liegt das deiner Meinung nach, dass die Unternehmer so lange warten?
Ich glaube, das ist eine der spannendsten Fragen überhaupt. In meiner Wahrnehmung ist es, und das weiß ich aus diesen nehme ich aus den Gesprächen mit den Unternehmern, dass sie einerseits getrieben von der Notwendigkeit dieses, nennen wir es Alltagsgeschäftes, sich um die Kundenaufträge zu kümmern, es kommen in 2 Monaten die doppelten Gehälter und so weiter, da sind sie so stark in dem Tagesgeschäft drinnen, dass sie, und ich glaube, das ist dann parallel die Folge, sich keine Zeit nehmen, um sich strategisch auf die Unternehmensentwicklung zu konzentrieren.
Ja.
Ja, ich erlebe das gerade bei jenen, die ganz spät zu mir kommen. Ich bin oft der erste Berater, den sie überhaupt haben. Also ich rede mal nicht von Experten wie einem Anwalt oder einem IT-Berater, den man heutzutage braucht.
Ja. Unternehmensberater.
Ja, aber
also Unternehmensberater. Die meisten haben ja keinen Unternehmensberater, erlebe ich, sondern maximal einen Steuerberater.
Ja.
Wenn überhaupt, also es gibt auch ganz viele, die keinen Steuerberater.
Ich habe auch so einen Fall.
Ja. Habe ich jetzt ein paar Mal gehabt, wo ich gesagt habe, die Bilanz schaut aber ein bisschen komisch aus. Ja, die habe ich selbst im Excel gemacht. Und dann gibt es eben Steuerberater und, die, und denen wird jede wirtschaftliche Kompetenz zugeschrieben und nichts gegen Steuerberater. Mhm. Und ich glaube auch, dass die meisten Steuerberater die wirtschaftliche Kompetenz haben, aber sie haben nicht die Ressourcen, im Rahmen der Steuerberatung jetzt auch noch jeden einzelnen ihrer Mandanten individuell unternehmensrechtlich oder unternehmerisch wirtschaftlich zu beraten, wie das eben ein spezialisierter Unternehmensberater dann macht.
Ja. Also da sprichst du auch was Wichtiges an. Die einerseits viele kleinere, mittlere ersparen sich auch das Bilanzgespräch, weil könnte ja Geld kosten, nichts bringen. Sagen dem Steuerberater, mach einfach, was du für richtig hältst.
Und ich glaube, entschuldige, ein Fehler, der ja auch noch ist, lieber Steuerberater, du hast eine einzige Aufgabe, ich möchte so wenig Steuern wie möglich bezahlen, bitte mach eine Bilanz, die möglichst, wenn es geht, einen Verlust ausweist, damit ich keine Steuern bezahlen muss, was dann letztendlich dann beim nächsten Bankgespräch dann dir spätestens dann auf den Kopf fällt.
Ja, hundertprozentig, gerade in seit Jahren, wo ich sage mal, schlechte Ergebnisse sofort zu Aufschlägen in den Kreditzinsen und so weiter führen. Ja. Kommen wir auf das vorher nochmal zurück. Das eine ist also einmal aus meiner Sicht, dass wir im Unternehmerbereich gar keine Gewohnheit entwickeln, uns strategisch um das Unternehmen zu kümmern. Und das könnte ja 5 Jahre davor sein, Nachfolgeplanung. Aber davor wäre es vielleicht, wie entwickle ich einen USP, wie entwickle ich eine Stärke gegenüber dem Mitbewerb, wie baue ich fähige Mitarbeiter auf oder wie
sehr
binde
gut,
ich die
richtig,
an mich.
Genau.
Also viele strategische Themen, die ein so Mittelstandsbetrieb in der Regel vernachlässigt.
Ja.
Und dann wird es schlagend, weil 3 bis 5 Jahre davor wäre dieses große strategische Thema Nachfolgeplanung und auch das wird dann nicht gemacht.
Ja.
Weil einfach die Zeit nicht da ist.
Eine Studie von der KMU-Forschung Austria, die wird immer wieder wiederholt publiziert, also neu aufgelegt und die zeigt aber immer das gleiche Bild, die bei der Unternehmensnachfolge, die Unternehmer bereiten sich nicht darauf vor, sie planen nicht.
Ja.
Ja? Und interessant ist, die geplant haben, haben zum Großteil nicht schriftlich geplant. Also die haben zwar gesagt, Plan habe ich schon gemacht, aber
natürlich
nicht schriftlich.
Genau. Ja. Also das wird dann bei einem Glas Wein vielleicht mit der Frau besprochen oder
so. Das ist der Plan.
Und das zusammen, also wenn man das jetzt zusammenzieht, hast du dann einerseits den großen Punkt, sagen wir, mangelnde strategische Ressourcen, die man sich selbst auch zugesteht als Unternehmer. Und das wird da besonders schlagend.
Ja.
Das zweite ist, ist so, ich hatte mal einen Freund, der bei solchen Themen gesagt hat, das ist der Glaube an die eigene Unsterblichkeit.
Ja.
Ist so, damit ist jetzt nicht das Sterben tatsächlich gemeint, sondern ist es eigentlich so der Glaube an die eigene Unfehlbarkeit.
Ja.
So nach dem Motto, das werde ich machen, wie ich alles anderes gemacht habe.
Ja, ja, genau.
Und wenn du heute als Unternehmer, die meisten haben ja wirklich Fehler gemacht, damit sie besser geworden sind, das geht ja mir genauso. Und diese Erfahrung hat sie einfach nach 30 Jahren zu einem wirklich erfolgreichen Unternehmer gemacht. Und hier hast du einen riesen Unterschied. Egal, was du jetzt angehst, du hast keine Zeit für eine zweite Chance. Du hast keine Zeit, Fehler zu machen und aus diesen Fehlern zu lernen, weil du kannst zum Beispiel meine 30 Jahre Erfahrung in der Führung, in der Unternehmensbewertung, in den Verhandlungen, in der Strategievorbereitung, könntest du nur nachholen, wenn du selbst sagst, ich mache ein Studium und ich habe mich Volltime auf den Job, kann aber meine Firma nicht mehr machen. Und da ist natürlich wichtig, einen Experten zu haben, den man dann sich ins Boot holt. Und genau da gibt es eine gewisse Scheu, was dann oft bis zum Schluss dauert und sagt, wo dann jemand anders sagt, ich hätte.
Ja, naja, genau. Die kleineren oder mittleren Unternehmen, von denen wir da jetzt ja auch sprechen, die ja da das größte Problem haben, wo der Unternehmer noch im Unternehmen arbeitet und eben genau nicht strategisch arbeitet, die haben ja dann oft auch das Thema, dass sie sagen, ja, aber das kostet ja auch zu viel. So ein Unternehmensberater, wenn der kommt, natürlich kostet er was, ist ja logisch, aber unterm Strich sollte man das eher als Investition sehen, weil das Unternehmen wird dadurch einfach besser und am Ende auch mehr wert.
Ja. Eindeutig. Und das mit der Investition ist absolut berechtigt, das ist ja kein Schlagwort. Ich kenne ein Beispiel eines größeren Installationsbetriebes, der hatte 5 bis 7 Jahre Zeit, also da ist es eher um seine persönliche Lebensplanung gegangen. Wir haben das Strategieprojekt mal durchgezogen und gesagt, was müsste denn passieren, wenn es einmal soweit ist? Und rausgekommen ist, dass er mit einem Unternehmenswert von ca. 600.000 Euro noch unzufrieden war, weil seine eigene Lebensstandardplanung hat was anderes vorgesehen. Und dann haben wir uns damit verabschiedet, dass wir 3 Punkte rausgearbeitet haben, die er unternehmen kann, um den Unternehmenswert zu steigern.
Ja.
Und jetzt nach 4 Jahren hat er einen Käufer für den Betrieb, hat den Wert auf 800.000 gesteigert, weil er seine Hausaufgaben gemacht hat. Und wenn man das jetzt, kann ich sagen, das waren vielleicht 10.000 Euro Investition zu 300.000 Euro gewonnen, weil er dann gelernt hat, durch meine Brille sein Unternehmen zu sehen und über die Finanzen den Betrieb zu steuern und nicht mehr aus dem Bauch heraus.
Ja, sehe ich in meiner Praxis auch fast täglich ähnliche Beispiele. Lieber Karl-Heinz, ich habe da jetzt vor mir bzw. in der Hand dein Buch Karl-Heinz Siegert, Der Weg der erfolgreichen Unternehmensnachfolge, Untertitel Die Kunst, ein verkaufbares Unternehmen zu schaffen. Lass uns vielleicht ein bisschen jetzt über dein Buch sprechen. Gerne. Das Zitat von Keith Cunningham habe ich ja schon einmal gebracht, das du auch auf der Titelseite deines Buches stehen hast. Schaffe ein Unternehmen, das du jederzeit verkaufen, aber für immer behalten kannst. Wir haben auch ein bisschen schon darüber gesprochen, was das eigentlich für den Unternehmer bedeutet, aber mich würden deine Gedanken zu diesem besonderen Zitat noch interessieren.
Ja, vielleicht vorausschickend, der Keith Cunningham ist einer der ganz engen auch Investoren, Freunde von Tony Robbins und ich habe dieses Business Mastery vor Jahren besucht und das hat mich extrem inspiriert, weil genau dieser Gedanke eigentlich alles sagt.
Ja.
Der heißt in Wirklichkeit, schaff dir ein Unternehmen, das du jederzeit verkaufen kannst. Das kann ich auch machen, wenn ich 40 bin oder 45. Das ich aber nicht verkaufen muss, weil ich kann dann mehr oder weniger davon leben, dass ich das Unternehmen strategisch weiterentwickle und dass ich Gewinne entnehme.
Ja.
Und der unterscheidet ganz stark zwischen der Rolle des Operators, also desjenigen, der die Firma tatsächlich tagtäglich 12-14 Stunden vorantreibt und des Business Owners.
Ja.
Und einer der wichtigen, glaube ich, Gedankenansätze, und das ist das, was auch mit mutig und klar, was du angesprochen hast, ist, werde oder setze dir den Hut des Eigentümers der Firma auf und nicht des operativen Geschäftsführers. Und nur dann kannst du das Unternehmen entwickeln, denn eines weiß ich auch jetzt aus meiner Erfahrung und die Zahlen zeigen das ganz dramatisch, wenn du nicht vorbereitet bist, steht eines Tages vielleicht ein Käufer an der Tür, du hast keine Zahlen, bis du die zusammen hast, vergehen vielleicht sechs Monate und der will aber ein Unternehmen kaufen. Ja. Der ist vielleicht in 3 Wochen weg.
Und es kommt dann nachher vielleicht nie wieder einer.
Genau, weil der Mangel an Käufern, und das ist den meisten nicht bewusst, ein dramatischer ist. Also es gibt einen sicherlichen, wenn man sagt, 30% der Unternehmen werden schließen müssen, weil es einfach schlicht keinen Käufer geben wird.
Naja, ich glaube, die Zahlen sind sogar noch dramatischer, soweit ich sie kenne, weil wir haben in Österreich ungefähr 7.000 Unternehmensnachfolgen so pro Jahr.
Pro Jahr.
Wobei die Hälfte ungefähr noch familienintern sind und die andere Hälfte ist extern. Aber wir haben ein zigfaches, ich glaube 30.000 oder 40.000 Unternehmensschließungen im Jahr.
Ja, genau.
Ja, also das ist ja viel dramatischer eigentlich. Ja.
Also viele Unternehmensschließungen kommen ja aus diesen One-Man-Geschichten
heraus. Und Entschuldigung, das sind die Insolvenzen nicht dabei bei diesen Unternehmensschließungen. Genau. Und die machen gar nicht so das Drama aus, weil die Insolvenzen, das sind ein paar Tausend, ungefähr gleich viel wie die Nachfolgen. Ja, also im letzten Jahr waren es ungefähr gleich viel, sonst in den Jahren davor waren wir so bei 3.000, 4.000 Insolvenzen im Jahr in Österreich. Aber die Unternehmensschließungen, die sind seit Jahren konstant auf so zwischen 30.000 und 40.000. Und interessanterweise ist das die gleiche Größenordnung wie Unternehmensneugründungen. Und das ist ja eigentlich etwas, ich glaube, wir haben uns schon einmal in der Vergangenheit über dieses Thema unterhalten. Richtig. Das tut mir in der Seele weh, zu sehen, es gibt genug Bedarf und es gibt genug Junge, die Unternehmer werden wollen, ein Unternehmen gründen wollen und die nur deswegen selbst auf der grünen Wiese gründen, weil es sind keine brauchbaren, sage ich jetzt einmal, Unternehmen gibt und gleichzeitig schließt die gleiche Menge an Unternehmen jedes Jahr sperrt zu.
Ja.
Also die könnte man super miteinander zusammenbringen, wenn die Unternehmen funktionieren würden.
Und da, glaube ich, kommt auf ich sage mal, Berater wie uns eine Riesenrolle zu, weil der Gedanke, dass ich ein Unternehmen kaufe, anstatt selber zu gründen, ist in der selbstständigen Landschaft, wo ich sage, okay, ich entschließe mich jetzt, mich selbstständig zu machen, überhaupt nicht vorhanden.
Ja.
Also wir kennen ja die Programme von AMS und Förderungsthemen und so weiter, das kommt dort nicht vor.
Ja.
Leider wird auch, wenn man sich über die Wirtschaftskammer sich anschaut, es wird das Thema Nachfolge in Familienbetrieben gefördert, wobei auch das am Markt letztlich vorbeigeht, weil ja jeder Zweite nicht mehr davon betroffen ist. Und bei der jungen Unternehmerschaft wird aber dieses Thema nicht deutlich akzentuiert.
Ja.
Und das ist auch für mich eine wichtige Mission, den Jungen zu sagen, Leute, da gibt es Unternehmen, ja, die zu kaufen sind, ja, da gibt es eine bestehende Mannschaft, ja, der hat ein Lager eingerichtet,
alles
zwei
da,
LKWs, Kunden, du brauchst nur,
ja, alles da, ja,
dich dorthin setzen, ja, und du lässt dir vom Übergeber ein, zwei Jahre das, ja, Business zeigen. Und da habe ich auch gerne dieses... Ja. Gerne dieses Bild von einem Flugzeug, da gibt es einen Piloten, der fliegt ein erfolgreiches Flugzeug und das seit 30 Jahren, vielleicht schon in der dritten Generation. Ja. Und wenn du bei dem dich in die Pilotenkanzel setzt als Co-Pilot und dir das Business zeigen lässt, ja, kannst du irgendwann mit dem die Sitzplätze tauschen, und wenn du genug von allen, mhm, sage ich mal, Turbulenzen in der Luft gesehen hast, kann der in Ruhe aussteigen und, ja, du hast ein Flugzeug, dass du weiterfliegen kannst, weil in der Regel kann man sagen, eine Firmenübernahme spart dir 20 Jahre, ja, Marktnachteil, weil du in der Zwischenzeit deine Reserven aufbrauchst, weil du, mhm, teure Erfahrungen machst, Lehrgeld zahlst, ja, dein Business vielleicht dreimal änderst, ja, wie es die Statistiken, ja, auch, ja, zeigen.
Ja, die Statistik sagt ja, die Wahrscheinlichkeit, mit einer Neugründung in den ersten 5 Jahren zu scheitern, liegt bei über 50%. Ja, das heißt, es ist viel wahrscheinlicher, dass wenn du ein Unternehmen kaufst, dass, ja, dass du es ordentlich fortführen kannst. Es ist wahrscheinlich finanziell mindestens gleich schwer, wahrscheinlich einfacher, eine Unternehmensnachfolge zu finanzieren, mhm, als ein komplettes Startup. Beim, ja, Startup musst du dich hersetzen, die meisten haben dann irgendeine Geschäftsidee, die sie erst einmal, mhm, ausprobieren müssen am Markt, weil heutzutage ist es ja so, eine Geschäftsidee muss innovativ sein, muss neu sein, darf es noch nicht geben, was ja, ja alles ein Blödsinn ist.
Ja. Ja,
natürlich kann ich auch bestehende Geschäftsmodelle hernehmen und so gründen, aber noch viel einfacher ist es natürlich, einen bestehenden Betrieb zu übernehmen,
natürlich,
wie du sagst, mit Kunden, mit Mitarbeitern, mit Lieferanten, mit Arbeitsplätzen, mit Maschinen, LKWs, wo alles da ist, wo alles funktioniert, wo man vielleicht ein bisschen was optimieren muss, aber oder umstellen muss, dass es dann auf den neuen Unternehmer passt, aber ansonsten.
Ja, also das mit dem Stichwort optimieren sagst du genau richtig, weil vergleichen wir es jetzt wieder, wenn ich mich selbstständig mache, mhm, und angenommen, ich bin jetzt sehr erfolgreich, mhm, ich werde Tischler, um, mhm, jetzt ein Beispiel zu sagen, und angenommen, ich bin jetzt erfolgreich, ich fülle meine Auftragsbücher und nach 2 Jahren sage ich so, ich brauche Leute, mhm, dann ist das erste Fachkräftemangel, wo, ja, kriege ich denn die her?
Ja.
Und wenn ich heute oft mit einem Unternehmer spreche, der vielleicht 40, 45 ist, und der sagt, ich finde keine Leute, sage ich dann schau dich einmal in der Nachbarschaft um, irgendeine Tischlerei sperrt sicher zu.
Ja, ja.
Du kannst den vielleicht um eine Investition, die erträglich ist,
ja,
übernehmen.
Ja.
Und das ist ja etwas, was der Vorteil eines eingespielten Systems in einer eingespielten, mhm, Mannschaft ist. Du hast, mhm, vielleicht 100, 200 Stammkundenverträge, die du übernehmen kannst, die du sonst ganz, wie soll ich sagen, auf einem wirklichen blutigen, harten Weg auf der Mitbewerbsstraße erobern musst.
Ja. Also ein ganz klares Plädoyer für die Unternehmensübernahme, Unternehmensnachfolge, ja, jetzt familienextern. Und ich kann nur jeden Satz, jedes Wort von dir dick und fett unterstreichen. Ich sehe es ganz genauso. Und mir tut es immer wieder weh, wenn ich sehe, wie viele Mühen die Gründer auf sich nehmen. Wir haben ja natürlich auch in unserer Kanzlei sehr viele, die ihre Unternehmen erst gründen.
Ja.
Wie viele Mühen die auf sich nehmen, bis der Flieger, wenn man das jetzt bei deinem Beispiel haben möchte, bis der auf Flughöhe kommt, bis der ins Fliegen kommt, bis der überhaupt, ja, einmal abhebt vom Boden.
Genau.
Ja. Und da wie leicht könnte es sein, da ein bestehendes Unternehmen fortzuführen? Und da reden wir noch gar nicht von der Vernichtung volkswirtschaftlicher Werte. Am Ende des Tages, wenn
Arbeitsplätze
verloren gehen durch Betriebsschließungen.
Ja.
Und das dann meistens, ich sage jetzt einmal, ich gehe jetzt vom Standardfall aus, ein Unternehmen wird gegründet, wird aufgebaut, die Unternehmerfamilie wird älter, die Mitarbeiter aber auch.
Ja, das ist häufig ein
dann
Thema.
Dann ist es oft ein Thema bei den Betriebsschließungen, dass dann die Mitarbeiter oft keine adäquaten Arbeitsplätze mehr finden. Und auch das sind dann letztendlich volkswirtschaftliche Kosten.
Ja.
Also ein Riesenthema, nicht nur für den individuellen Betrieb, sondern für die Volkswirtschaft an sich.
Mhm.
Ich bin begeistert von dem Gespräch bis dato. Lieber Karl-Heinz, jetzt nochmal das Buch. Dein Buch ist ja ein ganz besonderes Buch, weil dein Buch ist jetzt nicht ein Sachbuch, das mir sagt, wie es richtig geht,
ja,
sondern dein Buch ist ein Roman.
Ja.
Wie bist du auf die Idee gekommen für dieses doch wichtige Thema, wo man Sachbücher ohne Ende schreiben könnte, die es ja auch am Markt gibt,
ja,
einen Roman zu schreiben?
Ja, das hat mehrere Stufen durchlaufen. Also ein Buch, das Buch zu schreiben, war in mir schon seit vielen Jahren. Also seit ich immer wieder so bewegende Geschichten miterlebe. Und manchmal ist es ja auch so, dass ich die gar nicht begleiten kann, weil mich ruft vor einem halben Jahr ein Einrichtungsstudio an, sehr erfolgreich, zwei Standorte, und fragt mich um Unterstützung. Und als ich ihm frage, wie lange haben wir Zeit, sagt er 4 Wochen. Gut, wünsche ich viel Glück. Das ist nicht mein Thema, weil mein Slogan heißt ja auch, bei mir spät keiner zu.
Ja.
Und als ich dann in die Recherche, also ich habe mir eine Struktur gemacht, dann bin ich in die Recherche natürlich gegangen und denke mal, gut, da gibt es 20, 30, 40 Bücher mit Unternehmensnachfolge, so geht's, und Unternehmensnachfolge im Mittelstand. Und dann habe ich mir gefragt, würde ich so ein Buch gerne lesen? Wäre ich stolz drauf. Und ich dachte, eigentlich nein. Ja, ja. Weil diese Checklisten, die kann ich mir, wenn ich es optimiere, bei der Wirtschaftskammer runterladen.
Gibt es im Internet.
Genau. So.
Unmengen und Material, ja.
Dann ist mir gekommen, natürlich, wie, das habe ich an meinem Vortrag über Storytelling gehört in einer Keynote. Wir Menschen merken uns seit Urzeiten alles über Geschichten. Ja, also Zahlen, Daten, Fakten verschwinden ja in der logischen Gehirnhälfte in irgendeiner Schublade, aber Geschichten bleiben uns in Erinnerung. Ja. Und dann sind wir, und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte eine Geschichte schreiben. Ich möchte eine Geschichte schreiben über eine erfolgreiche Nachfolgeplanung, über eine Nachfolgeübergabe. Und letztlich bin ich dann so die Kundenerlebnisse, die ich so hatte, durchgegangen. Das Buch hat dann auch einen sehr autobiografischen Anteil, also so Dinge wie, dass der Unternehmer gern mit seiner Frau dann campen gehen möchte, das kommt eindeutig von mir. Aber alles andere, der gesundheitliche Zusammenbruch, die Tatsache, dass das Unternehmen eben nicht nachfolgereif ist oder übergabereif, die Gewerke, also das in dem Fall geht es um einen großen Elektrobetrieb, der sich dann durch diese Arbeit auf Photovoltaik spezialisiert etc. Alle diese Erlebnisse habe ich zusammengemischt, damit man es eben nicht auf einen einzelnen Kunden jetzt zurückverfolgen könnte. Das ist, hat vor allem mit Vertraulichkeits- und Respektdingen zu tun. Ja. Und so ist eigentlich in die Geschichte rausgekommen von Unternehmer, der einen gesundheitlichen Zusammenbruch erleidet und der, wie so oft in einer auch Heldengeschichte, einen Mentor trifft, während er gesund wird, und der hat zufällig schon eine Firma verkauft und hat sich zur Ruhe gesetzt.
Ja.
Und das macht ihn neugierig. Am Anfang ist er ganz schockiert, so nach dem Motto, wie kann man eine Firma verkaufen? Da ist er noch in der Situation drinnen, ich bin das Unternehmen.
Ein befreundeter Unternehmensberater hat einmal zu mir gesagt, wenn du heute erzählst, also wenn du nicht gerade über 70 bist, dass du dein Unternehmen verkauft hast, dann fragt dich jeder, geht's so schlecht? Gibt es irgendwelche gesundheitlichen Probleme oder finanzielle Probleme, dass du dein Unternehmen verkaufen musstest, weil kein Mensch verkauft sein Unternehmen. Ja?
Ja.
Und das ist eben auch so ein Stigma-Faktor. Wenn du dein Unternehmen verkaufst, dann muss irgendwas nicht ganz in Ordnung gewesen sein.
Also, und das hat ein bisschen mit unserer Kultur zu tun, weil bei uns ist ja auch Scheitern nicht sehr populär, sondern da hast du auch sofort einen Stempel am Hirn. Obwohl letztlich das Scheitern zu einem erfolgreichen Leben, auch zu einem erfolgreichen Leben als Unternehmer dazugehört. Und letztlich lässt er sich von diesem Visco, so heißt der ältere, Merlin-artige Mentor, dazu inspirieren, darüber nachzudenken. Und er stellt ihm ein paar ganz gute Fragen, um über sein Leben nachzudenken. Und als er dann zu dem Schluss kommt, okay, ich möchte in Wirklichkeit raus, ich möchte nicht wieder in das Hamsterrad hinein, das kann ich weder meiner Frau noch meiner Gesundheit antun, holt er sich dann zu Hause, und das ist auch etwas, was der Mentor ganz explizit sagt, er braucht einen Nachfolgeberater, er kann ihn da nicht begleiten, weil er kann ihm sagen, wie er es gemacht hat, aber und dann beginnt der Prozess, wo er dann 3 Jahre später in der Lage ist, das Unternehmen umgebaut, Wertearbeit gemacht, ein USP herausgearbeitet, eine ordentliche Strategie verabschiedet, wo er dann in der Lage ist, an seine 3 Führungskräfte das Unternehmen zu übertragen.
Okay, also der Protagonist ist der Hannes in dem, dem Buch, und der zieht sich dann nach seinem gesundheitlichen Zusammenbruch dann einmal auf eine Insel, auf eine einsame oder mehr oder weniger einsame
Insel. Ja, mehr oder weniger einsame Insel.
Zurück. Ist das auch so ein bisschen autobiografisch? Bist du da auch so ein Fan von der einsamen Insel?
Oh ja.
Ja?
Oh ja, also ist ja, ich sage mal, ich würde jetzt nicht sagen Robinson-mäßig, sondern als ein, aber so abgeschieden, mir gefällt es zum Beispiel, ich liebe das Meer. Lustigerweise liebe ich es nicht unbedingt im Meer, also ich muss nicht dauernd drin schwimmen, aber was mein großer Traum ist, einmal ein Haus am Meer, und das Wasser rauscht heran und dieses Beruhigende, das ist wie der Atem der Natur dort, das ist etwas, was mich inspiriert hat, und deswegen spielt diese Geschichte auch auf einer Insel, die nicht von Urlaubern überflutet ist. Ja.
Ich habe ja den Schaffensprozess bei dir mitverfolgen können. Du hast es ja auch geteilt. Mhm. Auf LinkedIn hat es immer wieder Fotos gegeben von den Stationen des Schreibens deines Buches. Und es war immer, glaube ich, du warst immer mit einem also Camping oder Mobil unterwegs.
Ja, also die, man kann sagen, die großen, sagen wir mal, zwei Drittel, drei Viertel des Buches habe ich tatsächlich campenderweise verbracht. Ja. Einmal war ich in Kärnten am Malchacher See, da habe ich mir so ein Mobilheim gemietet und dort war genug Platz, um mich auszubreiten. Den See vor der Haustür, also nicht unbedingt das Meer, das wäre noch etwas interessanter gewesen, aber um einfach das zu entwickeln. Ja. Und tatsächlich war es dann ein Jahr später, wo ich dann wieder ein langes Wochenende, diesmal in unserem Wohnwagen in Salzburg, in einem Altenmarkt, verbracht habe. Und das ist schon etwas, wo ich gemerkt habe, wenn du sowas machst, und das gilt wahrscheinlich für jede strategische Arbeit oder wenn du dich rausnehmen willst, einmal eine Ortsänderung und dann sich voll fokussieren drauf. Wenn du da 5-6 Tage investiert, da passiert was. Ja. Da kommt also wirklich in dir, so nach dem ersten, zweiten Tag wird so der Motor angeworfen und dann kommst du mit dem Schreiben nicht mehr nach.
Das wäre eigentlich auch eine gute Idee für jeden Unternehmer, zumindest einmal im Jahr sich irgendwo auf eine einsame Insel oder sonst irgendwo rauszunehmen aus dem Unternehmen, wegzugehen und die strategischen Gedanken fließen zu lassen.
Und zu reflektieren. Ja. Also ich habe mir in der Zeit auch wirklich vorgenommen, ich habe einmal am Abend mit meiner Frau telefoniert, ansonsten
Telefon gar nicht mit, aus. Du bist ganz allein.
Ja,
ich war allein. Du gesagt, dass du gehst so gern campen mit deiner Frau.
Ja, aber das war ja, ich sage mal, ein strategisches Projekt, wo ich auch meine wirklich meine Ruhe gebraucht habe. Aber dann campen wir den ganzen Winter. Da haben wir uns am Wohnwagen stehen in Altenmarkt und gehen immer bei schönem Wetter Skifahren, setzen uns ins Auto und sind schon weg und im Sommer machen wir das auch immer wieder gern. Da schätzt man schon diese Unabhängigkeit. Oder? Du bist nicht von einem Hotelbetrieb oder von was immer abhängig, sondern kannst es dann so planen, wie du möchtest. Und das ist mir ein wichtiger Punkt.
Okay. Jetzt behandelt dein Buch aber natürlich schon auch wichtige Themen. Also es ist nicht einfach nur ein Roman, eine Geschichte, es ist eine Geschichte, aber es ist eine Geschichte mit Hintergrund und mit einer Botschaft.
Ja.
Und du behandelst da so Themen wie Ziele, Rollen im Unternehmen und natürlich auch das Nachfolgethema. Was ist deiner Meinung nach so jetzt der wichtigste Aspekt, wenn du jetzt einen Unternehmer hernimmst und lass mal jetzt die Unternehmensnachfolge weg, sondern gehen wir wieder zu dem Zitat von Keith Cunningham zurück. Schaffe ein Unternehmen, das du jederzeit verkaufen, aber für immer behalten kannst. Wobei für immer wissen wir, das wird so nicht sein. Was ist aus deiner Sicht der wichtigste Aspekt, den du einem Unternehmer vielleicht für den Anfang strategisch mitgeben möchtest?
Ich würde sagen, der wichtigste Aspekt, um sich dieses Denken anzueignen, um tatsächlich auch mehr zu haben als einen gut bezahlten Arbeitsplatz, ist die Frage, was würde ich einerseits, was ist mein Ziel mit dem Unternehmen? Und die Frage zu haben, was möchte ich mit dem Unternehmen andererseits erreichen? Was soll am Ende rausschauen? Es gibt ja so ein berühmtes Zitat, man soll am Anfang schon ans Ende denken.
Ja.
Und die Frage ist, was soll am Ende dastehen? Mhm. Was wäre vielleicht mein Lebenswerk? Was könnte mein Vermächtnis sein? Mhm. Und wenn sich der Unternehmer, die Unternehmerin dazu entscheiden kann, sich zu sagen, okay, ich gehe jetzt einmal 5 Tage aus dem Tagesgeschäft raus, ich bin operativ nicht erreichbar, sondern denk drüber nach, was hätte ich denn gerne? Und eine zweite Frage, die ich auch gerne meinen Leuten mitgebe, ist eine Coaching-Frage in Wirklichkeit, was würde mein Unternehmen zu mir sagen, wenn es mit mir reden könnte? Worunter leidet es? Was würde sich von mir wünschen? Was sollte ich tun, damit es dem Unternehmen besser geht? Und dass er ganz klar diese Trennung zwischen, ich bin nicht das Unternehmen, sondern ich bin ein Teil des Unternehmens als, sagen wir, Geschäftsführer.
Ja.
Ich bin aber auch Familienvater, ich bin eine Privatperson mit Hobbys, mit Freunden etc. Das heißt, die Hauptfrage würde sein, was braucht das Unternehmen von mir, damit es dem Unternehmen besser geht? Und wenn ich diese Haltung, diese Frage mir immer wieder stelle und halt einmal im Jahr eine kurze Auszeit nehme, um nur das zu reflektieren, was habe ich in dem Jahr dafür gemacht, dass es meinem Unternehmen besser geht. Also nicht mir, sondern meinem Unternehmen. Dann ist man ein Riesenschritt weiter.
Ja. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen doch unser Unternehmen verkaufen. Wenn du einen Kunden hast, der mit dem Wunsch, das Unternehmen zu verkaufen, zu dir kommt, was ist der erste Schritt, den er machen muss?
Na, ich glaube, den wichtigsten Schritt, wenn er genau mit dem Wunsch zu mir kommt, hat er schon gemacht. Nämlich auch die Erkenntnis zu sagen, okay, ich möchte das Unternehmen zum Zeitpunkt X verkaufen. Für mich gibt es in der ersten Phase, in der Strategiearbeit einige Fragen zu klären. Einerseits gehört das Unternehmen einmal erfasst, beschrieben und irgendwo in ein Exposé gegossen. Das kann man sich vorstellen wie bei einer Immobilie. Steht ja auch nirgends Haus, 1 Million Euro und sonst nichts mehr. Sondern da gibt es Bilder, da gibt es eine Beschreibung, den Zustand, was immer. Das heißt also, in dem Exposé werden Stärken, Schwächen, Nachholbedarf, Entwicklungspotenziale, wie schaut es mit den Mitarbeitern aus, wie schaut es mit einem Anlagevermögen und so weiter aus, gibt es, wie schaut es im Kundenportfolio aus, gibt es tolle langfristige Verträge oder solche, also Dinge, die einfach das Geschäft sicherer machen. Alles das, damit ein potenzieller Käufer mal sich hineinlesen kann und sagen, okay, das könnte mich interessieren. Plus natürlich auch eine Unternehmensbewertung, damit wir eine realistische Einschätzung des möglichen Kaufpreises haben. Und mit diesem Paket, das heißt Exposé, Unternehmensbewertung, und wir unterhalten uns dann auch durchaus ausführlich über das Thema, wer sind potenzielle Nachfolger? Denn bei einem Gewerbebetrieb heißt es, jemand muss den Meisterbrief haben. Du brauchst jemanden, der das Unternehmen operativ am Laufen halten kann. Ich betreue jetzt gerade ein Franchise-Unternehmen, wo es in Wirklichkeit darum geht, der hat 5 Standorte, wo es eher eine Management-Aufgabe ist, Management-Organisation, Marktbetreuung. Und das heißt, man muss einmal rausfinden, was brauche ich für ein Unternehmen, also für ein Personenprofil, der dieses Unternehmen übernehmen könnte. Zweite Frage, das übersehen die meisten, wie sieht es denn mit den Mitarbeitern aus? Ich erlebe ganz oft, und das ist deswegen eine wichtige Frage, weil die stabilste Version der Firmenübernahme ist die an die eigenen Mitarbeiter.
Ja, natürlich.
Weil die den Laden von innen kennen, die müssen in der Regel an der Führung und an ihren Fähigkeiten mit den Zahlen zu arbeiten, die müssen sie entwickeln. Aber in Wirklichkeit ist das die stabilste Version und ich erlebe ganz oft, dass die Unternehmer sagen, naja, meine Mitarbeiter sind Befehlsempfänger. Wenn man denen nichts sagt, dann tun sie nichts. Und wenn man dann ein zweites Mal hinschaut und vielleicht mit einem offenen Gespräch einmal hingeht, dann schaut es ganz anders aus. Und dann kann man die Mitarbeiter, und das ist die Verantwortung des Unternehmens, natürlich entwickeln, dass man die immer führungsmäßig entwickelt, auf eine Schulung schickt und so weiter, damit sie irgendwo Stellvertreter, also eigene Co-Piloten heranziehen. Weil egal, ob sie das Unternehmen an einen Mitbewerber oder einen Konzern verkaufen würden oder an die Mitarbeiter selbst, der Verkauf funktioniert nur wirklich gut, wenn da eine stabile Führungsmannschaft da ist, ohne den Unternehmer.
Ja. Absolut, absolut. Kommen wir zum Rechtsstandpunkt Podcast Word Wrap.
Ja, machen wir das.
Das sind so 10 kurze Fragen und du gibst mir kurze, knackige Antworten.
Okay.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher.
Frühaufsteher. Wann ist früh bei dir?
4:30.
4:30, ja, das ist früh. Mit welcher berühmten Persönlichkeit würdest du gerne mal Abendessen gehen? Oder Mittagessen, damit es nicht so lange dauert, wenn du früh aufstehen kannst.
Ja, mit der berühmten Persönlichkeit wäre es auch vielleicht auch ein Abendessen. ich glaube, ich würd den Keith Cunningham nehmen, weil der einfach in seiner Investorenlaufbahn, also für mich ist das so ein richtiger Mentor und Vordenker in dem Bereich. Oh ja, Keith Cunningham.
Okay. Was ist dein privates Motto?
Mein privates Motto ist, entwickle dich stetig weiter. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt.
Der Ort, an dem du dich besonders wohlfühlst?
Am Meer. generell beim Wasser. Also beim Wasser, können die Krimmler Wasserfälle auch sein, aber Wasser.
Wasser. Was machst du, wenn du nach einem langen Arbeitstag abschalten möchtest oder musst?
Ich setze auf einen Spaziergang im Wald mittlerweile. So halbe, dreiviertel Stunde Luft holen. Das mache ich auch gerne, um nachzudenken, aber Wir haben zum Glück den Wienerwald vor der Haustür und das ist sehr, sehr einfach, raus bei der Tür und in 2 Minuten im Wald.
Ja. Was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Es steckt mehr in dir, als du glaubst.
Ein Ziel, das du dir noch gesetzt hast?
Mein Ziel ist es, in spätestens 3 Jahren für meine Nachfolgewerkstatt eine Nachfolgeakademie zu haben, um die Botschaft im deutschsprachigen Raum einfach breit bekannt zu machen und dieses interessante Thema zu adressieren.
Was ist dein Lieblingsbuch? Also jetzt nicht dein eigenes.
Wäre sowieso eine Falle. Aber nein, mein Lieblingsbuch, reden wir jetzt von Fachbüchern?
Muss nicht unbedingt sein, was du möchtest.
Mein Lieblingsbuch, mein Lieblingsbuch ist von Keith Cunningham. Das nennt sich Thinking Time. Also das hat mich sehr, sehr inspiriert, strukturiert über sich und über Fragen, die man lösen möchte, nachzudenken. Und da hat er einen ganz eigenen Prozess in diesem Buch beschrieben. Sehr inspirierend.
Welche Eigenschaften schätzen andere an dir?
Zuverlässigkeit.
Mhm. Was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielt?
Dann würde ich mit noch viel mehr Elan daran arbeiten, meine Business, meine Nachfolgeakademie aufzubauen und dem mehr Zeit widmen.
Okay. Ja, Karl-Heinz, wir sind am Ende unseres Podcasts angelangt. Das hat mir total Spaß gemacht. Eine Frage noch, wenn jetzt der einzelne Hörer, die einzelne Hörerin sagt, das Buch vom Karl-Heinz, das möchte ich erwerben, wo bekomme ich das?
Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, es gibt es als Kindle-Download über Amazon, wenn man das schnell haben möchte. Wenn man, so wie ich, ein haptischer Typ ist und gern was in der Hand hat, dann einfach auf meine Webseite bitte gehen, nachfolge-rechtzeitig-sichern.at. Dort kommt man dann sofort auf die Buchbestellung und den Code Nachfolge10 eingeben, dann wird ein 10-Euro-Bonus von der Rechnung abgezogen.
Dann ist es ja schon fast geschenkt. Also geschenkt ist es sowieso, weil das so viel Wertvolles drinnen ist, das weit über den Preis natürlich hinausgeht. Ja, lieber Karl-Heinz, danke, dass du heute bei mir zu Gast warst im Rechtsstand.Podcast. Für mich ist ja das Thema Unternehmensnachfolge auch eines meiner großen Steckenpferde und für viele Unternehmer ist es ein absolutes Thema, sich damit zu beschäftigen. Nicht nur die, die in den nächsten 5 oder 10 Jahren verkaufen wollen, und das sind ja auch schon viele, 7.000 im Jahr heißt in den nächsten 10 Jahren 70.000, das ist eine gewaltige Zahl, aber auf der anderen Seite auch die Betriebsschließungen, damit es gar nicht so weit kommt, sollte man da auch rechtzeitig nachdenken. Also eine zentrale Frage des Unternehmertums und auch eine höchst aktuelle Frage. Daher glaube ich und bin sicher, dass unsere Hörerinnen, unsere Hörer heute von dem Gespräch absolut profitieren konnten. Und das ist es ja auch, warum wir das Ganze hier machen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn dir unser Gespräch heute und unsere Gedanken, die wir hier geteilt haben, weitergeholfen haben, dann freut mich das in erster Linie sehr, weil genau das ist es, worum es beim Rechtsstand.Podcast geht. In diesem Podcast wollen wir Unternehmern aus dem Mittelstand dabei helfen, ihre unternehmerischen Herausforderungen zu überwinden. Wenn dir also die heutige Folge gefallen hat, dann kannst du jetzt auch noch etwas tun für andere Unternehmer, nämlich du kannst den Rechtsstand.Podcast bewerten, möglichst mit 5 Sternen, dann wird das sichtbarer und dann haben auch andere Unternehmer etwas davon und finden diesen Podcast und finden diese besondere Folge. Natürlich kannst du die Folge aber auch teilen, das geht ganz leicht via WhatsApp oder über die sozialen Medien, kannst du die Folge direkt an einen befreundeten Unternehmer weiterleiten. Und wenn du selbst gerade vor einer unternehmerischen Herausforderung stehst, vielleicht dir überlegst, ein Unternehmen zu verkaufen oder aber auch die eine oder andere unternehmerische Fragestellung hast, dann schreib mir doch deine Frage gerne an bernd.trappmeier@rechtsstand.at und dann werde ich versuchen, in einer der nächsten Episoden deine Frage zu beantworten. Mein Name ist Bernd Trappmeier und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.